Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitenweise Glück. Wir sind hier wieder im Podcast-Studio zusammengekommen. Mir gegenüber sitzt die liebe
Hella.
Und die liebe Hella freut sich schon auf diese Folge. Wir haben nämlich über die Fragen des Lebens gesprochen.
Genau, liebe Dörte. Und zwar mit zwei Büchern, die... Nee, ich spoiler nicht. Ich sag noch nichts dazu, liebe Dörte. Ich
aber
sag
die Titel erst
mal, wie sie heißen.
Okay.
Fangen wir mal so. Hier muss alles seine Reihenfolge haben. Ja. Also, wir haben gelesen von Stefan Schäfer. 25 letzte Sommer. Das ist im März erschienen im Ullstein Verlag.
Und das zweite Buch, über das wir sprechen werden, ist von Anne Freitag und heißt Lügen, die wir uns erzählen, erschienen bei Campa. Beide frisch erschienen, Hella, im Frühjahr 2024. Und beide Bücher stellen Fragen an das Leben. Und ob sie Antworten finden, das würde ich gerne mit dir besprechen jetzt.
Ja, unbedingt, unbedingt. Finde ich, Fragen des Lebens ist so ein riesiges Thema. Das klingt so nach super schweren Büchern, vielleicht Wälzern, sind es aber gar nicht.
Interessant, ne? Interessanter Gegensatz. Wie immer haben Hella und ich das Thema festgelegt, haben uns die dazu passenden Titel rausgesucht, haben dann die Romane unabhängig voneinander gelesen und seitdem nicht mehr drüber gesprochen. Das heißt, ihr seid jetzt quasi live dabei, wie wir voneinander erfahren, was wir über diese Romane denken. Und wir legen los mit Stefan Schäfer, 25, letzte Sommer.
Und da erzähle ich dir, liebe Dörte, und allen, die uns zuhören, mal, worum es geht. Wobei, du weißt es ja, du hast es ja gelesen. Aber allen anderen möchte ich das jetzt gerne einmal erzählen. Es geht um einen Ich-Erzähler, der im ganzen Buch ohne Namen bleibt. Wir wissen also nicht, wie er heißt. Was wir aber wissen ist, es ist ein Mann. Er ist, würde ich mal sagen, so Mitte 50, hat Kinder, hat eine Ehefrau und ein Ferienhaus an der Schlei. Und hier an der wunderschönen Schlei ist er jetzt übers Wochenende und geht joggen und kommt an einem Badesee vorbei und entschließt sich dann kurzfristig, doch eine Runde baden zu gehen und trifft dort auf Karl. Und daraus entwickelt sich dann eine ganz besondere Begegnung, denn Karl ist total gesprächig und lädt dann den Ich-Erzähler spontan auf eine Tasse Kaffee auf seinem Hof ein. Und der Ich-Erzähler, dieser Mann, den wir begleiten, der ist eigentlich überhaupt nicht mehr spontan, denn er hat so ein bisschen, ich würde es als Leichtigkeit im Leben, das Leichte hat er verloren. Er ist super beschäftigt, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Es wird nicht klar, was er genau macht, aber wir erfahren, er ist eigentlich permanent beschäftigt und hat darüber so ein bisschen eigentlich alles andere im Leben verloren. Also er hat eigentlich für gar nichts mehr Zeit und dass er jetzt so ein Wochenende an der Schlei ist eigentlich auch schon untypisch. Und trotzdem fährt er nach Hause, duscht sich einmal, zieht sich um und fährt dann zu Karl auf den Hof. Und dort verbringen die beiden dann den ganzen Tag und lernen sich kennen und tauschen sich aus. Und es wird ziemlich schnell klar, dass Karl ein ganz gegensätzliches Leben führt. Und mit gegensätzlich meine ich nicht nur, dass Karl einen ganz anderen Job hat, der ist nämlich Kartoffelbauer, sondern er hat auch ganz andere Ansichten und Einstellungen auf das Leben und wie man es vielleicht auch schafft, dass alles nicht so schwer ist und dass es leicht bleibt. Und darüber tauschen die beiden sich aus und wir sind dabei. Und es ist irgendwie ganz besonders, was die beiden Männer, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können, dann doch irgendwie verbindet und vielleicht wie der eine dem anderen auch hilft, Ansichten zu finden, um vielleicht auch etwas zu verändern. Also ich würde sagen, es ist schon ein, ja, in Teilen auch philosophisches Buch. Es ist eine recht kurze Erzählung. Es sind, glaube ich, keine 200 Seiten, wenn ich das richtig erinnere.
Ich blättere.
Du blätterst?
Ja, 20 Kapitel, 170 Seiten.
170 Seiten.
Ja.
Und es ist nicht nur ein Wochenende, es spielt dann noch ein bisschen länger, aber es ist irgendwie ganz wohltuend, fand ich. Wie hast du es denn empfunden?
Ja, wohltuend ist, finde ich, ganz spannend und trifft es auch auf den Punkt, weil das so auch ganz sanft erzählt wird eigentlich, ne? Und ich finde es ganz spannend, wie es diese beiden Männer schaffen, sich aufeinander einzulassen, obwohl das ja Karl überhaupt nicht schwerfällt, weil er da den Ich-Erzähler mit so offenen Armen empfängt. Also das ist Wahnsinn, wie er da auf ihn zugeht. Und nur um das mal kurz zu skizzieren, also der Beginn der Freundschaft ist eigentlich so, dass Karl nackt aus dem See gestiegen kommt, ne, weil er da jeden Morgen schwimmen geht. Und der Ich-Erzähler steht etwas verdattert am Rand und ist auch schon überfordert. Und Karl bietet ihm sein Handtuch an und sagt, spring mal rein, das ist das Beste, was du machen kannst und so. Und man merkt da, wie dann der Ich-Erzähler diesen Schritt eigentlich macht, auch sich in diesen See wagt und danach ja auch den Kaffee trinken geht und in dem Moment auch so ein bisschen beschreibt, dass er gar nicht weiß, was er da jetzt gerade eigentlich macht. Er hat Termine, Telefonate, E-Mails, die auf ihn warten und trotzdem nimmt er sich die Zeit, auf diesen Hof zu fahren und in dem Moment taucht er ein in diese Welt, die so anders ist als sein Leben, wie du es gerade schon beschrieben hast, weil die von Natur zum Beispiel bestimmt ist, also von dem Rhythmus der Natur, nach der sich Karl auch richtet. Und Karl erzählt viel über sich und stellt aber auch dem Ich-Erzähler wahnsinnig viele Fragen. Und ich finde, er ist fast wie so eine kleine Erleuchtungsfigur, kann man das sagen?
Ja, doch. Also im Grunde ist Karl ja einer, der auch weiß, wie er Fragen stellen muss, um irgendwie was rauszulocken. Aber der macht das auf eine ganz, also nicht so eine penetrante Art und Weise, so erzähl jetzt mal und komm, du hast doch bestimmt ein paar Probleme, so nach dem Motto, ich helfe dir jetzt mal, sondern der regt eigentlich eher dazu an, dass der Ich-Erzähler so ein bisschen ins Erzählen kommt und nachdenkt. Und wir erfahren aber auch ganz viel über Karl natürlich. Und Karl ist ja jemand, der hat auch Prioritäten und der hat auch seine Abläufe. Ne? Als Kartoffelbauer musst du es ja zwangsläufig haben. Aber der hat auch feste Mittagspausen. Der gönnt sich was. Er isst ja auch sehr viel Kuchen. Das fand ich sehr sympathisch. Also solche Sachen. Er hat schon auch so seine festen Rhythmen, die er einhält, die er auch braucht. Wir erfahren später dann auch noch mal was über den Hintergrund von Karl. Und ich habe mich beim Lesen irgendwann gefragt, ob ich Karl zu perfekt finde. Mhm. Also zu perfekt im Sinne, dass er ja offensichtlich, so kam es mir vor, weiß, wie man lebt.
Ja, das komplett, also er war aber auch auf der Suche, finde ich, das wird auch klar. Ne? Also er erzählt zum Beispiel an einem Punkt von der Entscheidung, sich diesen Hof zu kaufen, den er und seine Frau zusammen getroffen haben und dass die ihm auch nicht schwer gefallen ist und sie dafür auch eine Reise machen mussten, um so zu merken, ob das jetzt das Richtige ist, diese Abzweigung in ihrem Leben zu nehmen. Ich fand, das wird, finde ich, so klar, dass er da auch diesen Weg gegangen ist und das erst finden musste. Was ich krass fand, ist, wie sehr er sich diesem Ich-Erzähler angenommen hat. Also der nimmt ihn ja quasi an die Hand und sagt, jetzt komm mal mit, ich zeig dir, wie das Leben sein kann. Er macht das unglaublich geschickt, unglaublich geduldig, unglaublich liebevoll. Und also ich manchmal denke, hä, so viel Offenheit und so viel Zugewandtheit, als ob das so ein bisschen seine zweite Aufgabe wäre. Menschen, die ihm gestresst vorkommen und aufgeregt vorkommen und nicht am richtigen Platz im Leben so an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, atme mal durch. So kann es auch gehen irgendwie. Und dieses Fragenstellen, ne, das ist mir auch aufgefallen, was du gerade eben gesagt hast, so doll, dass ich gedacht habe, das hat doch irgendeinen Namen. Und ich habe mich daran erinnert, dass es so einen, das ist, kommt aus der Philosophie, das ist die sokratische Methode, nennt man es. Ich weiß nicht, ob das jetzt da im Kopf vor, dass sich da entlanghangelt, aber das ist so ein philosophisches Konstrukt, wie man sozusagen auch Fragen stellen kann und so den Gegenüber auf dem Weg zur Erkenntnis begleitet quasi. Also ich hatte das jetzt nicht parat, ich habe es gegoogelt, aber irgendwie merkt man das, ne? Dieses gezielte Fragestellen und dieses und wie der Ich-Erzähler das dann verarbeitet und das erfahren wir ganz nah, ganz ruhig und sanft beschrieben in diesem Buch, finde ich.
Und es ist ja auch so, dass Karl auch manchmal auf das, was der Ich-Erzähler sagt, dann gar nicht eingeht. Der lässt das dann einfach so erstmal ruhen und das ist ja auch eine ganz interessante Technik vielleicht. Also es gibt ja oft so, dass man den Impuls hat, nochmal nachzuhaken oder tiefer zu gehen. Und Karl weiß offensichtlich ganz genau, an welchen Stellen er das nicht zu tun hat. So. Mhm. Also Karl ist im Grunde wie so ein Coach.
Ja. Und weil du gerade sagst, nachhaken, ne? Wir hatten ja auch das Bedürfnis, mal nachzuhaken bei diesem Buch. Und wenn wir die Möglichkeit haben, schnell Kontakt zu Autoren oder Autorinnen aufzunehmen und die einfach mal zu fragen über den Schreibprozess, über den Roman, dann tun wir das natürlich. Und schönerweise konnten wir Stefan Schäfer auch ein paar Fragen stellen. Und die erste, die sich uns da quasi beim Lesen beiden aufgedrängt hat, glaube ich, Hella, oder? War?
Zwangsläufig drängte es sich auf. Inwiefern das Buch tatsächlich autobiografisch ist.
Ja, also wie viel von Stefan Schäfer in diesem Ich-Erzähler steckt? Und Stefan Schäfer hat Folgendes geantwortet.
Natürlich ist in meinen Roman erlebtes Leben eingeflossen. Mein Erfahrungsschatz, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Wissen. Aber es ist und bleibt ein Roman. Sie können deshalb nicht meinen Lebenslauf und meine Erfahrungen abgleichen.
Vielleicht noch mal eine Erklärung, warum ist es möglich, dass jeder, der das Buch liest, auch abgleichen könnte? Also vielleicht fragt sich der eine oder die andere jetzt, wer ist überhaupt Stefan Schäfer? Stefan Schäfer ist ein Journalist, lebt in Hamburg und an der Schlei, Achtung, Achtung, das Buch spielt auch an der Schlei. Und es ist so ein bisschen auch bekannt, ne? Was macht er, wie viel hat er zu tun? Man kann auch tatsächlich herausfinden, welche Begegnung er in seinem Leben schon hatte, ob er mit Naturgewalten konfrontiert war und so weiter. Also es ist möglich und so kamen wir eben auch drauf. Also ich habe mich auch immer erwischt und dachte, ah, okay, das ist jetzt was, das könnte zu Stefan Schäfer passen. Und deswegen war es uns vielleicht wichtig, da mal nachzuhaken, inwiefern das auch autobiografisch sein
ja,
könnte.
Ja, und das ist ja generell ein super spannendes Thema, weil man sich ja immer wieder bei diesem Reflex oft erwischt, einen Ich-Erzähler mit Autor-Autorin gleichzusetzen sozusagen. Oder es braucht nur ein paar kleine Parallelen und dann tut man das. Aber man muss es einfach wirklich trennen, ne? Weil das ist eine literarische Erzählform, die Ich-Erzählung. Und das heißt in keiner Weise, dass man daran messen kann, wie viel Autobiografisches jetzt drinsteckt. Das hat ja Stefan Schäfer gerade auch relativ klar gesagt. Ne?
Ja, und ich habe mich dann auch gefragt, warum braucht dieses Buch einen Ich-Erzähler und warum heißt der Ich-Erzähler nicht irgendwie. An keiner Stelle sagt ja auch Karl mal den Namen oder der stellt sich vor zum Beispiel.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch vielleicht ein stilistisches Mittel ist, um nochmal die Ebene zu definieren, auf der sich diese beiden Männer begegnen. Nämlich, wir sind hier, wir sind im Jetzt. Ich möchte nicht wissen, was du beruflich machst und was du irgendwie als letztes Großes erreicht hat oder wie hoch du in der Hierarchie schon geklettert bist, sondern es zählen andere Sachen und es sind für Karl andere Sachen wichtig. Deswegen ist es vielleicht doch einfach ein wichtiger Kniff, um zu zeigen, in was für einer Blase die zwei da an diesen Sommertagen gemeinsam sind.
Ich finde auch, dass, also ja, da gehe ich total mit, ich finde auch, dass die Tatsache, dass ich gar nicht weiß, wie diese Person heißt, das irgendwie auch nochmal faszinierender auf irgendeine Art und Weise macht.
Ja, es macht es vielleicht ein bisschen mehr zu so einer Art Parabel.
Ja, vielleicht.
Weißt du, was
ja.
Ich meine? Also es ist kurz und es ist nicht, dass da jetzt genremäßig alles passt, aber es ist schon so ein bisschen beispielhaft. Ne? Und spannend ist natürlich auch, was Stefan Schäfer dazu gebracht hat, dieses Buch so zu schreiben, wie es jetzt ist. Und hier kommt seine Antwort darauf.
Der Titel 25 letzte Sommer begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Nur hatte ich nie die Zeit, die Muße und die Ruhe, diese Geschichte zu erzählen. Irgendwann habe ich mir erlaubt, mir die Zeit für dieses Buch zu nehmen. Und ich kann Ihnen sagen, es war mit das Schönste, was ich je erleben durfte. Und es hat mir gezeigt, dass es nie zu spät für einen Neuanfang ist.
Ach, das ist ja schon wieder philosophisch. Das Schönste, was er erleben durfte, ist ein Buch zu schreiben. Ist doch schön, wenn jemand das über seine eigene Arbeit sagen kann.
Ja, und wenn ein Buch, in dem es eigentlich so doll um einen inneren Neuanfang geht, gleichzeitig auch einer ist. Irgendwie fällt da viel so an einen Platz,
ja,
oder?
Das bringt uns eigentlich schon zu der nächsten Frage, denn wir haben ihn auch mal gefragt, mit welchem Gefühl denn die LeserInnen an sein Buch rangehen sollten und was man vielleicht auch aus dem Buch mitnehmen kann. Weil ich finde, man kann schon einiges daraus mitnehmen. Und das hat Stefan Schäfer uns dazu gesagt.
Ich wollte ein tröstendes, ein schönes, ein positives Buch schreiben. Ich habe es mir immer so vorgestellt, man ist zu Besuch bei Freunden übers Wochenende und man geht in sein Zimmer und dort liegt ein Buch und man denkt sich, ach, ich lese mal rein. Und wenn man Sonntagabend wieder nach Hause fährt, sagt man der Gastgeberin oder dem Gastgeber, was war das für ein schönes Buch, was bei dir am Bett lag. So ein Buch wollte ich schreiben und vielleicht habe ich es geschrieben und ich würde mich freuen, wenn es vielen Menschen dieses Gefühl von Wärme und Zuneigung ausstrahlt.
Das ist eigentlich ein total schöner Ansatz, ne? Dass wenn so ein Buch rumliegt, hat man ja auch oft, wenn man so private Ferienwohnungen mietet, da lässt ja vielleicht auch der ein oder andere mal was liegen und dann blättert man da mal rein. Und das ist natürlich total praktisch, wenn dieses Buch mit knapp 200 Seiten, das kann man ja auch mal am Wochenende oder an einem Abend durchlesen tatsächlich.
So. Absolut. Mich hat diese Lesesituation, die er da beschreibt, auch sofort gepackt, ja. So, oder? Ich konnte mir das richtig gut vorstellen. Und natürlich fängt man so ein 200-Seiten-Buch einfach eher mal an, weil man denkt, ja, da besteht ja die Möglichkeit, dass ich das abschließen kann auch. Und dass er sagt, es soll so ein Gefühl von Wärme erzeugen, nicht nur, weil das Wort Sommer im Titel vorkommt. Und ich finde auch so das Buch an sich auch so eine ganz schöne sommerliche Leichtigkeit vom Aussehen her ausstrahlt. Also auf dem Cover ist so eine Landschaft abgebildet und so Wolken und es ist so zart pastellig so ein bisschen. Das finde ich eigentlich sehr schön und ich finde, das gelingt auch.
Glaubst du denn, dass der Erzähler und Karl, also wenn du jetzt mal weiter spinnen dürftest und so auf den nächsten 200 Seiten, die es nicht gibt, aber tun wir mal so, als würde es die geben, glaubst du, die sind immer noch befreundet?
Ja, in meinen Gedanken sind die das noch. Und in meinen Gedanken treffen die sich vielleicht nicht jedes Mal, wenn der namenlose Ich-Erzähler in seinem Ferienhaus dort ist, aber immer mal wieder und haben dann ähnlich intensive Erlebnisse miteinander oder knüpfen einfach auf der Basis immer wieder an. Also ich glaube, der Karl wird für den Ich-Erzähler eine Oase bleiben. Nicht nur, dass er raus in die Natur fährt, sondern auch, dass so Karl so eine kleine, so ein kleiner Quell an Natur und Frieden und so ist. Auf eine ganz schöne Art und Weise.
Ich sehe die auch schon so beim Kartoffeln roden und so zusammen.
Ja. Hast du denn das Gefühl, nochmal die Beziehung der beiden, weil das ja so ein Schlüssel in dem Roman ist, glaubst du denn, dass der Ich-Erzähler auch auf eine Art Karl etwas gibt? Oder inwiefern Karl von dieser Freundschaft profitiert?
Also ich glaube ja, dass immer beide Seiten von einer Freundschaft profitieren, also grundsätzlich. Man hat vielleicht das Gefühl, der eine gibt dem anderen mehr, weil er vielleicht mehr Lebenserfahrung hat, andere Erfahrungen gemacht hat und dann auch wie Coach Karl Tipps weitergeben könnte. Aber klar, ich glaube auch, dass Freundschaften nicht funktionieren würden, wenn nur der eine nehmen könnte und der andere nur gibt. Und doch, also dadurch, das, was der Ich-Erzähler erzählt, kann ja bei Karl zum Beispiel auch wieder Sachen auslösen oder dass er drüber nachdenkt. Und die Tatsache, dass vielleicht Karl auch das Gefühl hat, er tut dem Ich-Erzähler etwas Gutes, ist ja für ihn auch etwas Schönes.
Also das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass so eine Freundschaft oder dass auch so ein ehrliches Interesse aneinander nicht entstehen kann, wenn man das nur macht, weil man irgendwie da jemandem helfen möchte oder sowas. Ich habe mich nur gerade gefragt, als ich mir das vorgestellt habe, so was das wohl ist, aber vielleicht einfach auch nochmal ein Unterstreichen des eigenen Ansatzes oder die Art und Weise, wie man sein Leben führt, dass das schon auch richtig ist, wenn andere davon auch so profitieren können. Ne? Und es gibt ja auch so einen kleinen Twist, das möchte ich jetzt nicht spoilern, im Laufe der Handlung, dass durchaus auch Karl da die Hilfe von dem Ich-Erzähler braucht, ne? Und dass sie da auch, dass er ihn da unterstützen kann auf eine andere Art und Weise. Also das wird schon, finde ich, klar. Ja, schön. Also ich würde es den beiden total wünschen, dass die Freundschaft weiter blüht und dass sie nicht nur individuell 25 Sommer haben, sondern vielleicht auch 25 gemeinsame Sommer auf die eine oder andere Art und Weise.
Auf jeden Fall schön. Also vielen Dank für dieses schöne Buch, Stefan Schäfer, an dieser Stelle.
Vielen Dank für die schönen O-Töne.
Auch das. Und bevor wir jetzt zum zweiten Buch kommen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir sind schwuppsiwupps beim zweiten Buch, das unserer Meinung nach Fragen ans Leben stellt oder Fragen des Lebens behandelt. Anne Freitag, Lügen, die wir uns erzählen.
Genau, und du erzählst uns einmal kurz, worum es geht. Und dann habe ich eine inhaltliche Überraschung für dich.
Oh, Hella, was für eine Ankündigung. So. Das war hoffentlich keine Lüge.
Nee, gar nicht. Gut, okay, gut.
Es ist einfach so passiert. Das ist ein Satz, der das Leben von Helene komplett auf den Kopf stellt. Georg, ihr Ehemann, sagt es zu ihr, als er ihr erzählt, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat und sich trennen möchte. Nach mehr als 15 Jahren Ehe oder Beziehung, zwei Kinder haben die beiden, die sind inzwischen im Teenageralter, 14 und 16, glaube ich. Und ja, Helene und Georg trennen sich in der Tat. Er zieht zu seiner neuen Freundin, Tochter Anna, entschließt sich mitzuziehen. Und die Schriftstellerin Helene, die steht plötzlich vor einem komplett neuen Leben, gezwungenermaßen. Sie stürzt sich da auch kopfüber rein. Sie verkauft das Familienhaus in München. Sie kauft ein altes Haus in der Natur, beginnt es komplett aufs Neue alleine zu sanieren und taucht ab auch in die Vergangenheit und versucht für sich zu analysieren, wie Georg und sie oder wie sie in dieser Situation gelandet ist und auf dieses Leben zurückblickt, das da jetzt vor ihr liegt und erstmal ein bisschen in Trümmern scheint. Und da begegnet sie rückblickend Alex ganz, ganz oft. Und Alex ist eine große Liebe von ihr, die sie während des Studiums in Paris kennengelernt hat und der sie, das merkt sie, seitdem eigentlich nie wieder losgelassen hat. Sie stellt sich ehrliche Fragen und findet ehrliche Antworten und nimmt uns mit.
Und nimmt uns so sehr mit. Und das ist jetzt quasi, es wird die überraschen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe am Ende ein paar Tränen verdrückt.
Nein, ja. Hast du?
Es ist soweit.
Ein Buch, das Hella zum Weinen gebracht hat.
Also, ich möchte, also am Anfang fand ich es etwas schwierig reinzukommen. Und zwar, weil Anne Freitag Kapitel hat, die hin und her springen. Also zwischen den Zeiten. Und ich mich am Anfang, als ich noch nicht alle Charaktere und die Geschichte von Helene kannte, nicht genau wusste, wir sind zurückgesprungen, kennt sie Georg schon, kennt sie Alex schon, versucht sie schon schwanger zu werden und so weiter. Also Georg und Helene haben Probleme, also sie wollen lange ein Kind haben und es klappt nicht. Und das fand ich so ein bisschen schwierig tatsächlich. Ich musste mal kurz überlegen, wo sind wir jetzt tatsächlich? Und dann gibt's ja irgendwann auch noch Kapitel aus der Sicht von Anna. Habe ich auch erst gedacht so, Und dann habe ich aber verstanden, das ist absolut notwendig, um auch zu verstehen, wie die Tochter ihre Mutter empfindet und was die Mutter, also in dem Fall Helene, von ihrer eigenen Mutter mitgenommen hat. Und ich habe ja vor einer Weile schon erzählt, dass Lovers and Writers von Lily King eines meiner absoluten Lieblingsbücher war in der letzten Zeit.
Findet ihr hier im Feed die Folge.
Genau.
Kommt gerne nochmal rein.
Da ging es um Bücher übers Bücherschreiben. Aber ich muss sagen, Lügen, die wir uns erzählen, löst jetzt diesen Platz ab tatsächlich. Und ich war wirklich selten so traurig, dass ein Buch vorbei ist tatsächlich. Ja. Also ich fand es eine wunderbare Erzählung, die ich allen ans Herz legen möchte. Und man muss vielleicht gar nicht in einer Partnerschaft sein, man muss keine Kinder haben, man muss nicht eine alte Liebe haben, die einen noch verfolgt, um dieses Buch zu lesen, finde ich.
Ja, mir ging das ähnlich. Ich war auch absolut fasziniert. Mich hat das komplett mitgerissen. Und ich finde es spannend, weil es so viele spannende Themen verhandelt, aber auch in einer so mitreißenden, lebhaften, aber auch besonderen Sprache. Also zur Erzählform, wir haben ja auch eine Ich-Erzählerin. Also Helene nimmt uns mit in ihre Welt, in ihre Vergangenheit, in ihre Probleme, in ihr Hadern. Und ich habe mich da so gern mitreißen lassen. Das war wirklich krass, aber auch halt in jeden Strudel rein. Ne? Also man liest dieses Buch und wird komplett so reingespült. Und das ist ein ganz spannender, wilder Ritt. Und ich finde auch, dadurch, dass die Sprache nochmal so besonders ist und auch so anders, und vielleicht muss man sich deswegen auch so ein bisschen reinfühlen. Also das Buch traut dem Leser, der Leserin schon viel zu und verlangt viel, finde ich. Sowohl sprachlich als auch strukturell. Aber wenn man dann mal drin ist und sich darauf einlässt, dann macht das absolut riesengroßen Spaß. Und das ist besonders, weil es sehr sprachgewaltig ist und man auch immer mal überlegen muss, Moment, wo bin ich hier und was mache ich? Und so kommt man als Leserin in eine ähnliche Situation, so ein bisschen wie Helene, die Protagonistin, die ja auch komplett immer wieder gucken muss, wo stehe ich im Leben, wo bin ich, woran erinnere ich mich, wie ausführlich, was hat alles so miteinander zu tun? Also man, während man das liest, erschließt man sich das ähnlich wie Helene selbst in dem Buch. Das ist wahnsinnig spannend gemacht, finde ich.
Das stimmt, weil sie auch manchmal so Referenzen zieht oder Dinge anreißt, die wir noch gar nicht wissen. Aber irgendwann habe ich zum Beispiel verstanden, ist es nicht schlimm, dass ich das jetzt noch nicht weiß, weil sie wird darauf zurückkommen, an einem Punkt, wo es Sinn macht und wo wir die Information vielleicht noch mehr brauchen. Also zum Beispiel, wenn es um ihren Bruder geht oder wenn sie erzählt, warum sie mit ihrer Mutter gebrochen hat und so. Da erfahren wir erst, es ist so, und später erfahren wir, warum. Und ich habe auch gerade gedacht, würdest du sagen, Helene ist in so einem Strudel, wo sie versucht rauszukommen, und wir als Leserin haben genau den gleichen Strudel, weil wir manchmal nicht ganz wissen, wo befinden wir uns jetzt, oder ist Strudel schon zu viel gesagt? Bin mir nicht sicher.
Also ich glaube, Helene arbeitet ganz klassisch ihre Situation und die Vergangenheit und all das, was passiert ist, auf, einfach auch gezwungenermaßen, weil das so, wie sie sich das gewünscht und vorgestellt hat, nicht funktioniert hat. Die Ehe ist kaputt gegangen. Der Alex ist immer noch da, hat sie nie richtig losgelassen. Sie stellt sich ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen am Anfang. Also auch so Situationen, in denen sie denkt, wenn ich da in dem Moment ihn geküsst hätte, wenn ich mit ihm nach, ich glaube, London gegangen wäre, genau, aus Paris weg und so. Also so dieses Festhalten an Momenten, in denen man hätte große Entscheidungen treffen können. Ich finde, das Buch nimmt einen mit in diesen Strudel, den ja auch so Helene, aus dem ja Helene auch versucht, so rauszupaddeln. Aber ich glaube, sie merkt, sie muss erstmal durchschwimmen. Mhm. Ich glaube, das ist es eher, ne?
Ja.
Und sie nimmt uns mit und wir müssen in dem Moment auch vertrauen, dass wir da durchschwimmen. Weißt du, wenn sie sagt, sie macht Lücken auf, wir erfahren das nicht. Und
genau,
dann müssen wir einfach weitergehen mit ihr. Und so wie sie Mosaike zusammensetzt und Zusammenhänge rausfindet, tun wir es als Leserin auch.
Ja, wir strudeln gemeinsam mit ihr.
Und vielleicht fühlst du dich deswegen auch, jetzt nochmal, um auf deine Tränen zurückzukommen, normalerweise weine ich nämlich bei ungefähr jedem Buch, das wir lesen, Hella so, weinen habe ich jetzt nicht. Und ich immer so, ja,
war
von
schon
der
berührend,
Seite und
aber.
Da und ich da, nicht echt so full on Taschentuchmodus. Vielleicht berührt sie sich deswegen so, weil man so nah mitkommt.
Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich das Buch nicht aus der Hand legen konnte. Ja. Also ich war wirklich immer, ich habe zum Beispiel im Zug gelesen, dachte ich so, Mist, wir sind angekommen, ich muss aussteigen, ich will doch eigentlich weiterlesen. Und ich finde nicht, dass ein super gutes Buch das haben muss. Also ich kann ein Buch auch als super schön empfinden und trotzdem ist es okay, wenn ich mal 3 Tage nicht drin lese. Und ich hatte das lange nicht mehr tatsächlich, dass ich dachte so, nee, ich würde jetzt nochmal Bahn fahren, um weiter zu lesen. Es hat mich sehr glücklich gemacht, obwohl ja Helene zu kämpfen hat, aber ich war glücklich.
Ja, total. Voll spannend, weil ich mich das in der Tat nämlich ein bisschen gefragt habe, weil zwischen uns liegen ja auch einige Jahre und ich konnte viele Situationen, von denen Anne Freitag da erzählt, beziehungsweise die Helene auch erlebt, so nachvollziehen, weil sie viel übers Muttersein, auch über die vermeintliche Vereinbarkeit von Muttersein und Beruf erzählt. Ne? Das sind alles so Dinge, die Tatsache, dass ihr Mann weiterarbeiten darf, in Anführungsstrichen, und sie sich das hart erkämpfen muss beim ersten Kind, nach 8 Wochen zurück in den Verlag geht. Sie ist da noch im Verlagswesen tätig und wird danach erst Schriftstellerin. Wie sie sich Fragen stellt, ob das alles richtig so war, wann sie welche Entscheidung getroffen hat, ich konnte da viel, viel auch so mitfühlen und habe mich aber gefragt, ob mich das deswegen so fasziniert, weil ich manchmal das Gefühl habe irgendwie, ne, dass ich das nachfühlen kann oder verstehen kann. Aber das ist total spannend, wenn das aus jeder Situation heraus einen abholt. Das ist ja auch nochmal eine große Kunst, eine größere Reichweite mit einem Buch zu haben.
Das ist jetzt eine interessante Frage. Also, ja, man hat nicht alles das, was sie so erlebt, selber auch schon mal in irgendeiner Form erlebt oder eben gar nicht. Aber ich glaube, so mit vergangenen Liebeleien, sage ich jetzt mal, weil lieben ist jetzt zu viel gesagt, aber vergangenen Liebeleien kann vielleicht jeder irgendwie was anfangen. Oder man kennt Leute, die in solchen Situationen schon waren. Also egal, ob es jetzt frühere Beziehungen sind, aktuelle Beziehungen, die zu Bruch gehen, das Thema Kinder kriegen und so weiter. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich das mit 20 genauso empfunden hätte. Vielleicht nicht.
Das ist eine spannende Frage, ne? Vielleicht muss man ein bisschen Leben gelebt
plus sein.
Haben, ein bisschen ja, vielleicht auch genug eigene Fragen ins Leben haben, um verstehen zu können, dass man sie überhaupt stellt, wie Helene in dem Fall.
Ja. Das ist eine gute Frage, wie alt muss man für dieses Buch sein? Aber das, auch das empfindet vielleicht jeder anders,
ja.
Weil ich ja zum Beispiel auch Bücher total gut finden kann, wo es um Menschen geht, die 70 plus sind.
Ja, ja. Und wir haben auch die ganz spannende Teenager-Perspektive durch Anna, also die Tochter von Helene nochmal, die ja auch erzählt. Und ich glaube, Gedanken über eine Mutter-Tochter-Beziehung und darüber zu lesen, vielleicht auch spannenderweise aus der Perspektive einer Mutter, holt einen ja auch in jedem Alter ab. Also, ne, ich glaube, man kann auch Anfang 20 sein. Ich weiß jetzt nicht, also, ne, wahrscheinlich zu jung auch nicht. Es ist schon ein Erwachsenenbuch, finde ich, so. Aber das finde ich eine ganz spannende Frage. In welcher Situation, welche Bücher einen berühren, mehr berühren, weniger berühren, abholen? Und welche Bücher es dann schaffen, jeden abzuholen?
Ich finde auch, dass es ein Alter gibt für 25 letzte Sommer.
Ja.
Also, das hätte ich vielleicht mit 20 auch anders empfunden als jetzt mit 34.
Absolut. Und ist das nicht total spannend, um vielleicht kurz nochmal so ein bisschen in so einen Vergleich zu kommen? Das sind ja 2 völlig unterschiedliche Bücher, aber beide beschäftigen sich echt mit den Grundfragen des Lebens. Wo möchte ich hin? Wie habe ich mein Leben bisher gelebt? Welche Gründe hat das? Sie sind völlig unterschiedlich erzählt. So 25 letzte Sommer strahlt so eine ganz schöne Ruhe aus. Es fühlt sich wirklich an wie ein Wochenende in der Natur so ein bisschen. Und Lügen, die wir uns erzählen, reißt uns mit und nimmt uns mit und ne, lässt uns zwischendurch nach Luft schnappen und dann wieder untertauchen. Und trotzdem sind es 2 Bücher, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Wir haben eine männliche Perspektive, 25 letztes Sommer, wir haben eine weibliche Perspektive,
das
Lügen, die wir uns erzählen.
Fand ich übrigens auch ganz cool, dass wir dieses Mal das aus männlicher und weiblicher Sicht gelesen haben.
Ja.
Ja, auch ganz spannend. Und meine Vergleichsfrage, liebe Dörte,
hau raus.
Passt irgendwie auch so ein bisschen. Wen kannst du denn, also wen meine ich, Helene oder den namenlosen Ich-Erzähler, wen kannst du für sein oder ihr früheres Leben besser verstehen, nachvollziehen?
Also ich glaube, da muss ich die ganz simple Antwort geben. Es ist schon Helene und die weibliche Perspektive auf jeden Fall. Ich glaube, weil ich mich einfach aufgrund meines Frauseins und meines Mutterseins und in der Figur einfach mehr wiederfinde. Ich glaube aber nicht, dass das etwas damit zu tun hat, wie nah man sich der Figur fühlt oder wie einen die Reise der Figur beeindruckt. Also das ist jetzt da keine Wertung, aber so dieses Gefühl von, ja, okay, das ist nah an meiner Lebensrealität, da ist schon die Helene in Lügen, die wir uns erzählen. Hella, meine Vergleichsfrage an dich. Also wir haben diese Folge Fragen des Lebens genannt und ich finde, das passt super gut. Welche für dich wichtige Antwort hast du denn in welchem der beiden Romane gefunden?
Ich finde, es gibt sehr viele gute Antworten auf wichtige Fragen in beiden Büchern. Aber aus meiner Lebensrealität jetzt raus, würde ich tatsächlich 25 letzte Sommer nehmen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass Karl mich auch ein bisschen gecoacht hat, das wäre jetzt übertrieben, aber er hat ja schon so ein paar Ansätze, wo er so sagt, ja, dass man sich vielleicht auch auf andere Dinge fokussieren sollte als auf schneller, höher, weiter im Sinne von viel arbeiten, viele Termine, auch so ein bisschen so diese Idee, man könnte was verpassen, wenn man nicht alles mitnimmt und sowas, ja völliger Blödsinn ist. Ja, von daher hat mir Karl sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Oh, jeder braucht einen Karl in seinem Leben, oder?
Jeder braucht einen Karl in seinem Leben.
Sehr schön. Vielleicht gibt's ihn ja auch in einem der nächsten beiden Bücher. Hier kommen nämlich die Lesetipps.
Lesetipp.
Hallo, mein Name ist Kate Kitchenham. Ich bin TV-Moderatorin der Sendung Hund, Katze, Maus und die Tierverhaltensexpertin der Bild der Frau. Mein absoluter Lieblingsroman ist der Roman Heartland von Benedict Wells. Das ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, in der der 15-jährige Sam denkt, er sei der typische Außenseiter. Keiner will mit ihm befreundet sein. Sein Leben ist eigentlich sowieso einfach nur noch Murks. Ja, und dann lernt er so nach und nach andere Außenseiter kennen und merkt, dass er nicht alleine ist. Spielt in den 80er Jahren, ist super lebendig und einfühlsam geschrieben, hat mich zu Tränen gerührt und ja, ist dadurch meine totale Buchempfehlung für jeden, der gerne liest.
Ich bin die Tanja Köhler, ich bin Diplompsychologin und Autorin des Buches Vorwärts heißt zurück zu mir, Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben. Ich möchte euch heute ein Buch von Ursula Ott ans Herz legen, das mich sehr berührt hat und uns alle betrifft, früher oder später. Das Haus meiner Eltern hat viele Räume, vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren. Oder wie ich es sagen würde, was machen wir eigentlich mit dem Ort unserer Kindheit, wenn unsere Eltern sterben? Klare 5-Sterne-Empfehlung von mir.
Vielen Dank für diese Lesetipps und wir würden euch gerne noch zum Abschluss erzählen, worüber wir für die nächste Folge lesen. Und zwar haben wir das unter das Oberthema gesteht, Neues von Erfolgsautorinnen. Und liebe Dörte, wen lesen wir denn da?
Oh, wir lesen quasi zwei Grand Dames der Weltliteratur. Achtung, und zwar das aktuelle Buch von Isabel Allende. Es heißt Der Wind kennt meinen Namen.
Und Wildhonig von Jodi Picoult. Jodi Picoult hat zum Beispiel auch beim Leben meiner Schwester geschrieben. Das nochmal als Exkurs. Und da habe ich auch geheult.
Oh,
da
ja.
War ich, glaube ich, 16, 17 oder so, als ich das gelesen habe. Wurde auch verfilmt.
Mit Cameron Diaz.
Übrigens,
und
ja.
Und das war bei mir Sturzbach-Film.
Ja, und ich
krass,
saß okay. Hier ist Klassenfahrt und es haben mehrere parallel gelesen. Ich hörte immer nur so im Bus so.
So, wenn ihr Lust habt, schaltet gerne ein, wenn wir in unserer nächsten Folge über diese beiden Bücher sprechen. Falls ihr bis dahin Sehnsucht nach uns habt, dann findet ihr zum einen in den Shownotes alle Titel, über die wir gesprochen haben. Ihr findet uns auf der Seite bildderfrau.de/buchclub und auch nochmal alle Folgen zum Nachhören.
Und wenn ihr uns schreiben mögt, dann könnt ihr das gerne tun unter buchclub@bildderfrau.de. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt weiter.
Ja.
Und wer noch nicht alle Folgen gehört hat, kann sich da ja nochmal durchklicken. Zum Beispiel Bücher übers Bücher lesen, haben wir ja gerade schon erzählt.
Oder Bücher, die uns zum Weinen gebracht haben, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Stimmt.
Alles hier im Feed, wenn ihr noch nicht genug habt. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns drauf.
Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Professionals spend nearly half the workweek on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.